Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr hergekommen seid zu dieser Bibelstunde. Wir möchten auch heute weitergehen in dieser Reihe über die Jünger Jesu. Diejenigen von euch, die mich einigermaßen gut kennen, die wissen, dass ich ein sehr schüchterner Mensch bin. Schüchternheit ist in meinem Charakter sehr, sehr tief verwurzelt und verankert. Und wann immer ich die Möglichkeit sehe, würde ich mich zurückziehen, um anderen den Vortritt zu lassen, möglichst unauffällig bleiben. Ich hatte dadurch als Kind und als Teenager eine gute Möglichkeit, mich an jedem erdenklichen Ort aufzuhalten, ohne dass mich irgendjemand wahrnahm. Ich war dabei und konnte mich an all diese Dinge erinnern. Ich war dabei und manchmal erzählten dann meine Freunde von irgendwelchen Situationen, als ob ich nicht dabei wäre. Und ich sagte, hey, ich war doch dabei. Nee, du warst nicht dabei. Ich hatte also die Möglichkeit, unsichtbar zu sein. Und das hat irgendwie zwei Seiten. Denn als unsichtbarer Mensch kann man irgendwie Dinge tun, die man vielleicht nicht unbedingt tun sollte oder danach auch niemandem erzählen würde. Und zu meinem Glück bekam das niemand mit, weil ich war ja unsichtbar. Und niemand hat das vermutet, weil ich war ja nie wirklich dabei. Ich war sehr unauffällig und unscheinbar. Und auf der anderen Seite, wenn ich was Gutes getan habe, vielleicht etwas Lobenswertes, etwas, worauf man stolz sein könnte, dann hat's ja auch niemand gesehen, weil ich war ja unsichtbar. Keiner hat's mitbekommen und das war dann vielleicht nicht so gut. Ich hätte mir dann gewünscht, dass es jemand mitbekommen hätte, dass es jemand gesehen hätte. Aber rückblickend, wenn ich so die ganzen Situationen mir nochmal in Erinnerung hole, waren es eigentlich fast immer die Seiten, wo es gut war, dass es niemand gesehen hat. Meine anderen Freunde und Cousins, die bekamen dann immer Ärger. Und ich war halt der schüchterne kleine Junge, der sich nicht wehren kann und deswegen irgendwie mit reingezogen wurde. So war meine Kindheit. Ich hatte diese zwei Situationen meiner eigenen Unsichtbarkeit erlebt und habe mich irgendwie wiedergefunden in einer gewissen Form bei zwei Aposteln, die wir uns heute anschauen möchten. Und zwar Jakobus und Judas. Ich habe sie genannt, die Unsichtbaren. Heute wollen wir uns diese zwei Jünger ansehen, die genau dafür bekannt sind. Und ich habe sie zusammengefasst, weil es wirklich schwierig wäre, einzeln aus diesen Personen genug rauszuholen, weil wir sehr wenig wissen. Aber heute möchten wir uns anschauen, was können diese zwei Apostel uns sagen? Wer waren sie? Was wissen wir über diese Männer? Und vor allem auch, was können wir aus ihrem Leben, aus ihrem Dienst für unsere eigene Nachfolge zu Jesus lernen? Es ist gar nicht so viel, was die Bibel über diese zwei Apostel sagt, aber es ist ein bisschen mehr als nichts. Deshalb lohnt es sich für uns, dass wir uns heute einen Blick darauf werfen, wer diese zwei Apostel waren, die relativ weit hinten in dieser Liste zu sehen sind. Wir wollen gleich im Allgemeinen sehen, wer waren diese zwei Männer. Sie gehörten zum letzten Drittel von den Jüngern, die aufgezählt werden, die wieder in einer Vierergruppe genannt sind, gemeinsam mit Judas Iskariot, der Jesus verraten hatte, und Simon der Zelot, den wir uns bereits angeschaut hatten. Und wir möchten kurz einen Blick auf jeden einzelnen von diesen Personen werfen und dann auch einige Schlüsse ziehen, was wir daraus für unser eigenes Leben lernen können. Nun zunächst möchten wir uns das Sichtbare anschauen, was wir also wissen und sehen können über diese zwei. Und zuerst haben wir Jakobus. Jakobus wird uns vorgestellt, eigentlich an mehreren Stellen, als Sohn des Alpheus. In jeder Liste, in der er aufgezählt wird, wird der Sohn des Alpheus genannt. Und über Alpheus wissen wir nicht wirklich viel. Es gibt wahrscheinlich mehrere Personen, die so hießen und im Neuen Testament auch erwähnt werden, die den gleichen Namen hatten. Auch zum Beispiel über Levi Matthäus wird erwähnt, dass sein Vater Alpheus hieß. Da heißt es in Markus 2, Vers 14, da sah er, also Jesus Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Wir wissen nicht, ob das jetzt Brüder waren oder ob es einfach mehrere Personen gab, die Alpheus hießen. Ich gehe davon aus, dass dieser Name recht weitläufig war und deshalb gab es mehrere Personen. Aber er wird immer in der Verbindung zu seinem Vater genannt. Das war auch früher oft üblich. Also Jakobus ist der Sohn des Alpheus. Er hat eine Mutter. Die Mutter heißt Maria. Und diese Frau, sie war dabei, als der Leichnam von Jesus einbalsamiert werden sollte. Als sie zum Grab kamen und Jesus war schon auferstanden, wird hier erwähnt, dass sie die Mutter von Jakobus war. In Matthäus 16, Vers 1, da heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen, um ihn zu salben. Also hier wird sie mit aufgezählt als die Mutter von Jakobus, die mit dabei gewesen ist. Und diese Frau hat also schon zu dieser Zeit, als Jesus am Leben war, ist sie ihm nachgefolgt, so wie auch ihr Sohn selbst. Und sie war mit Jesus unterwegs. An mehreren Stellen fällt uns das auf. Wenn wir ein Stück weitergehen, dann sehen wir auch in Markus 15, Vers 40 auch eine Auflistung von Frauen. Und hier heißt es, es waren aber auch Frauen, die von Weitem zusahen, also bei der Kreuzigung, unter denen auch Maria Magdalena war, Maria, die Mutter des Jakobus, dem Kleinen, und von Joses und Salome. Über Salome haben wir schon gehört. Auch sie hatte Söhne in der Apostelgruppe. Und auch hier wird Maria, die Mutter des Jakobus, genannt. Wenn wir jetzt ein Stück weitergehen in Johannes 19, Vers 25, da haben wir eine Parallelstelle, auch von der Kreuzigung eine Momentaufnahme. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Jetzt ist die Vermutung sehr naheliegend, dass diese Maria, die hier noch genannt wird, zusätzlich die Schwester von der Mutter Jesu war, die hier einen Zusatz bekommt, die Frau des Kleopas, was nicht ungewöhnlich ist, einen Zusatz dieser Art zu haben. Und das würde bedeuten, dass sie die Schwester von Jesu Mutter war. Also würde das wiederum bedeuten, Jakobus, der Kleine, oder Jakobus, der Sohn des Alpheus, war der Cousin von Jesus. Könnte das bedeuten, wenn man das so interpretiert. Das ist nicht immer ganz einfach mit den Namen, aber das wissen wir über die Mutter von diesem Jakobus. Gerade schon einmal gelesen haben wir, dass er einen Bruder hatte, der den Namen Joses hatte, und auch dieser Joses war wohl bekannt unter den Jüngern, der selbst auch Jesus nachfolgte, der mehrmals genannt wird, aber nicht zu dieser engeren Gruppe von den 12 Aposteln gehörte. Und ein Zusatz, den wir noch über Jakobus wissen können, ist ein Spitzname, Jakobus der Kleine. Diesen Spitznamen hat er bekommen, und dieser Spitzname war sehr bekannt gewesen und die Menschen hatten ihn so genannt. Und wir wissen nicht wirklich, warum. Wir wissen nicht, ob er einfach von körperlicher Größe klein war. Dann wäre es heutzutage Mobbing, ihn so zu nennen. Wir wissen nicht, ob er jünger war als die anderen. Wir wissen nicht viel. Wir wissen nur, er wurde so genannt. Meistens ist das dann so, wenn es mehrere Personen gibt in einer Freundesgruppe, die den gleichen Namen haben, dann muss man sich was überlegen, sonst wird es ganz schön verwirrend. Und er gehörte zum engsten Kreis Jesu, wo es gleich mehrere Menschen gab, die so hießen. Da gab es noch den Jakobus, den anderen Apostel, einer, der aus dem inneren Kreis von Jesus war. Wir haben ihn unter den Hitzkopf abgespeichert, der bereits früh gestorben ist. Auch dieser hieß Jakobus, ein Sohn des Zebedäus. Und im Freundeskreis ist es so, meistens, da gibt es halt dann diese gleichen Namen und man kommt nicht selber auf die Idee, sich einen Spitznamen zu geben. Das wäre vielleicht besser in manchen Fällen. Meistens sind es die Freunde, die einem einen Spitznamen geben. Und ich schätze, dass es hier auch so ähnlich war. Jakobus wird dann der Kleine genannt. Und wenn sich das erstmal herumgesprochen hat und wenn jeder das abgespeichert hat, das ist Jakobus der Kleine, dann kann man da nichts mehr dran ändern. Dann heißt man so für immer. Spitznamen kann man sich dann nicht aussuchen und muss damit leben. Und wahrscheinlich war es bei Jakobus so gewesen. Das war Jakobus der Kleine. Dann haben wir noch einen Judas. Merkwürdigerweise sind es ja nur 12 Personen gewesen, aber gleich mehrere mit den gleichen Namen. Wir haben den Judas, ich habe ihn mal genannt, den dreinamigen Judas, weil er drei unterschiedliche Namen hatte. Der erste Name, den er wahrscheinlich seit seiner Geburt hatte, ist Judas selbst, bedeutet der Herr führt. Eine schöne Namensbedeutung und ein Wunsch, den wir alle für unser Leben haben sollten. Aber er hatte auch mehrere Namen. Und zwar sein zweiter Name, den er hatte, war Thaddäus. Und der Name Thaddäus bedeutete so viel wie Brustkind. Heute würden wir vielleicht sagen, es war ein Bubi, ein Muttersöhnchen. So würden wir diesen Namen vielleicht übersetzen. Und dann hat er noch einen weiteren Namen, Lebäus, was bedeutet so viel wie Herzelein oder Herzkind. Was also scheinbar diese Namen verdeutlichen sollten, ist, dass Judas ein zärtliches, zurückhaltendes Wesen war. Bekannt war als jemand, der einen weichen inneren Kern hatte, vielleicht auch etwas schüchtern und zurückhaltend war. Ansonsten wissen wir gar nicht viel über ihn. Wir wissen nicht wirklich, wer er war oder viel über seine Familie oder seine Herkunft. Wir wissen nicht, wer seine Eltern waren oder wer seine Geschwister waren. Alles, was wir wissen, ist eigentlich diese Namen, die man ihm gegeben hat. Aber in diesen vielen Situationen, die die Jünger mit Jesus erlebt haben, haben wir auch eine Situation, wo Judas Jesus eine Frage stellt. Und hier wird auch ein ähnliches Bild, das die Namen schon über ihn geben sollen, deutlich in Johannes 14. Da spricht Jesus darüber, dass er bald gehen würde und dass, wenn er gegangen ist, er ihnen den Geist der Wahrheit geben würde, einen Beistand, den er ihnen schickt. Und dann kommt Jesus auch auf Liebe und Gehorsam zu sprechen und spricht darüber, dass diejenigen, die nach seinem Wort leben und damit zeigen, dass sie Jesus lieben, voll und ganz sein sind. Und dann haben wir diese Situation in Vers 22, da merken wir das in Johannes 14, Vers 22. Ich möchte auch diese zwei Verse vorlesen. Judas, nicht der Iskariot, also eindeutig unser Judas, spricht zu ihm: Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus macht also hier seinen Jüngern deutlich, dass er sich ihnen ganz persönlich offenbaren will und sie gemeinsam in Ewigkeit zusammen sein werden. Und Judas fragt hier: Jesus, aber warum wir? Warum ich? Warum bist du so gut zu uns und willst dich selbst uns offenbaren? Was ist passiert, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dich in einer so besonderen Situation exklusiv uns zu offenbaren und nicht der Welt? Und hier wird dieses zarte Wesen von Judas meiner Meinung nach deutlich und er fragt vorsichtig nach, um zu begreifen, warum Jesus ihnen so begegnet. Und hier wird aber deutlich, dass er diese herzliche Frage doch in einer gewissen Zurückhaltung stellt. Und das ist im Groben das, was wir über Judas wissen, diesen dreinamigen Judas. Das ist ein Stück weit verwirrend vielleicht, dass er auch unterschiedlich in den Apostellisten mit unterschiedlichen Namen erwähnt wird. Aber wenn wir den biblischen Rahmen einmal verlassen würden und uns anschauen, was denn über diese Männer sonst noch so berichtet wird und einen Blick in die Kirchengeschichte hineinwerfen, dann erfahren wir noch mehr. Denn die meisten Überlieferungen sind sich einig, dass Jakobus in diese Richtung von Syrien und Persien ging und er zuerst in Jerusalem blieb, bis die Gemeinde zerstreut wurde durch die Verfolgung und dann weiterzog und dort das Evangelium verkündigte. Dass er Gemeinden gegründet hat, dass er Menschen zu Jesus geführt hat. Und die Kirchengeschichte sagt da ganz schön viel über diesen Jakobus, weil der andere Jakobus bereits früh gestorben ist und für viele Dinge nicht mehr in Frage kommt. Und der Bruder von Jesus, der auch Jakobus war und früher dann die Gemeinde oder die Leitung der Gemeinde in Jerusalem übernommen hatte, der blieb lange in Jerusalem und deswegen kann man diese zwei Jakobus sehr ganz gut auseinanderhalten. Und dieser Jakobus, den wir uns heute anschauen, der ging also in diese Richtung von Persien und wurde dort getötet. Er starb dort den Märtyrertod, vermutlich in Form der Steinigung im Glauben an seinen Herrn, nachdem viele durch ihn das Evangelium gehört haben. Judas dagegen ging in eine ganz andere Gegend. Er ging nach Edessa, eine Stadt in Mesopotamien, heutige Türkei. Und dort lebte und wirkte er das Evangelium und starb auch dort den Märtyrertod, indem er mit einem Knüppel totgeschlagen wurde. Was wir also sagen können ist, diese zwei Männer, auch wenn wir wenig über sie wissen, standen den anderen Aposteln in nichts nach. Auch sie gingen mutig bis an das Ende der Welt, um dort das Evangelium zu predigen und Menschen zu Jesus zu führen. Das ist sichtbar für uns. Das dürfen wir wissen, davon können wir ausgehen, aber wir wollen jetzt noch einmal einen anderen Fokus nehmen, nämlich das, was unsichtbar für uns ist. Das, was wir nicht wirklich sehen können, was wir also wissen, aber nicht sehen. Denn wenn wir über die Apostel nachdenken, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir geht's so, dann denke ich meistens zuerst an die Apostel, über die ich viel weiß. Und ich würde sagen, es gibt diese vielen Apostel, die im Vordergrund waren. Wenn ich sagen würde, erzähl mir was aus dem Leben von den Aposteln, dann würdet ihr wahrscheinlich von Petrus erzählen oder vielleicht von Jakobus oder Johannes. Und über die wissen wir ja einiges, weil die Schrift uns vieles festgehalten hat. Aber dann gibt es noch diese anderen Apostel. Und ich wurde immer wieder dann so gefragt, ja, aber was willst du über die Apostel dann sagen? Was machen wir dann in der Bibelstunde, wenn die Apostel drankommen? Weil über die wissen wir ja eigentlich nichts. Und über Petrus würden wir sagen, ja, Gott hat einen Petrus so sehr gebraucht. Und Petrus hat Wunder vollbracht und beeindruckende Predigten gehalten. Und Johannes, der hat so lange durchgehalten, er hat die Offenbarung geschrieben, er hat sich um die Mutter von Jesus gekümmert, er hat bis zum Schluss gegen die Irrlehre Gnosis gekämpft. Aber wahrscheinlich erwischen wir uns gegenseitig sehr selten, dass wir irgendwo da sitzen und nachdenken und über Jakobus, den Sohn des Alpheus, oder Judas, Thaddäus, Lebäus schwärmen und philosophieren und uns fragen, was für große Vorbilder das doch für uns waren. Also mich werdet ihr dabei nicht erwischen, weil ich das meistens nicht tue. Wir sind geneigt, diese Männer etwas geringer zu beachten als die anderen Apostel. Warum? Weil wir viel weniger über sie wissen. Weil uns wenig über sie überliefert wurde. Und das führt sie in unseren Gedanken zu einem Dienst oder einem Amt, das sie ausübten, aber halt weniger. Weniger bedeutend, weniger schön, weniger groß. Und wir müssen uns eingestehen, dass die Menge ihres Lebens und ihrer Werke und ihrer Taten für uns irgendwie unsichtbar ist. Aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, sie waren Apostel. Sie waren Apostel Jesu. Sie wurden von ihm auserwählt, damit er ihnen das höchste Amt, das nur diese wenigen Personen bekommen sollten und das es danach nicht mehr in der Gemeinde geben wird, dieses Amt zu übergeben. Das wird deutlich, wenn wir Verse lesen wie 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in dem Ausharren, in Zeichen und in Wundern und in mächtigen Taten. Hier wird eine Beschreibung gemacht und Paulus bezieht das zwar einerseits auf sich selbst und verteidigt sich als ein Apostel unter den Korinthern, aber er setzt hier dieses Apostelamt hoch und sagt, es war ein Apostel unter euch. Das bedeutet, unter euch wurden Wunder vollbracht. Unter euch wurden Zeichen gewirkt. Unter euch gab es mächtige Taten. Warum? Weil ein Apostel unter euch war. An einer anderen Stelle, Epheser 4, Vers 11 und folgende, da heißt es, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Also hier werden mehrere Dienste und Ämter erwähnt und Paulus sagt hier, euch wurden Apostel gegeben. Der Gemeinde wurden Apostel gegeben und auch andere Dienste, aber aus welchem Grund? Um die Gemeinde aufzuerbauen, um Segen für die Gemeinde zu bewirken in einer besonderen Form. Und Gott hat eben nur wenige Apostel, seine Jünger, dazu bevollmächtigt, diesen Dienst und dieses Amt zu bekleiden. Paulus beschreibt also in diesen Versen und auch in vielen anderen Versen, dass Apostel eine besondere Autorität von Gott bekommen haben und sie vor Menschen fähig waren, Zeichen zu erfüllen, Wunder zu wirken, mächtige Taten, die Gemeinde zu bauen. Und Gott hat die Apostel der Gemeinde gegeben, um den Gläubigen Lehre zu geben, damit sie Gottes Wort aufschreiben und ein Leben den anderen vorausleben. Und dann gehen wir oft her und denken, ja, Petrus hat Gemeinde gegründet und wie? Und Petrus hat die Schlüssel umgedreht, damit Halbjuden und Heiden auch das Evangelium hören können und es glauben können. Und ja, und Jakobus, der ging diesen Weg wahrscheinlich besonders scharf und wurde direkt als erster hingerichtet. Und dann sehen wir Johannes, wie er immer dabei war und lesen seine Briefe, wie er seine Kinder dort ermahnt im Glauben. Wir denken dann an all diese Apostel und sollten es aber eigentlich gar nicht tun, weil Judas und Jakobus, die waren genauso dabei. Auch sie wurden von Jesus auserwählt für diesen Dienst. Auch sie wurden begabt mit Gaben, die sie brauchten. Auch sie gingen mutig und entschlossen voran, um das Leben zu führen, um das Amt zu erfüllen, das Gott ihnen gegeben hat. Und nur weil die anderen Apostel mehr Infos bieten, macht das den Dienst von Jakobus und Judas nicht kleiner und auch nicht weniger wertvoll in den Augen Gottes. Das ist eine falsche Annahme, die wir heute oft haben. In den Augen Gottes macht das keinen Unterschied. Sie waren genauso wertvoll, genauso wichtig wie die anderen Apostel. In den Augen Gottes hatten sie nicht weniger Begabung, nicht weniger Erfolg. Das ist nur das, was wir daraus machen. Das ist das, was wir dabei denken. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann müssten wir wahrscheinlich sagen, dass wir auch oft ähnlich über unser Leben und unseren Dienst nachdenken, nicht wahr? Was macht denn einen guten Dienst aus? Was macht denn ein erfülltes Leben mit Jesus aus? Wenn wir das ehrlich betrachten, dann empfinden wir wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, das wir über diese ganzen Apostel haben, auch in uns selber wieder. Dass wir geneigt sind zu sagen, der Dienst, der fühlt sich besser an, wenn wir den Segen sehen, wenn wir die Frucht erleben, wenn wir sehen, dass ein Dienst Frucht bringt und Freude bewirkt, dann fühlt sich's gut an. Und gleichzeitig würden wir sagen, wir können es verstehen, wenn ein Dienst sich irgendwann frustrierend anfühlt, wenn man nie einen Dank dafür bekommt, wenn man vielleicht kritisiert wird, wenn man einen unsichtbaren Dienst macht, den niemand sieht und andere undankbar sind. Und wir würden dieses Gefühl kennen, etwas zu tun, das nicht wirklich eine Bedeutung hat, nicht wirklich einen Nutzen hat. Es fühlt sich doch besser an, nicht wahr, wenn jemand ein Dankeschön sagt, wenn jemand ein Lob ausspricht. Und wir dann sagen können, nein, 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 nicht für mich, alles nur für den Herrn. Ihm allein sei Ehre. Nein, nein, bei mir brauchst du dich gar nicht bedanken. Alles nur für Gott. In meisten Fällen ist nach meiner Beobachtung, ist das meistens eine falsche Art der Demut. Wir freuen uns über Anerkennung, aber wir wollen immer noch genug Frömmigkeit in uns haben. Wir freuen uns darüber, dass jemand uns eine Rückmeldung gibt und warten vielleicht sogar darauf. Und auf der anderen Seite wollen wir noch fromm genug wirken, indem wir dann sagen, nein, nein, nicht für mich. Ich brauche all das nicht. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich brauche deine Anerkennung nicht. Ich brauch diese Rückmeldung überhaupt nicht. Nur Gott. Alles nur für ihn. Aber auf Dauer kein Dank und keine Anerkennung oder keine Frucht zu sehen, das kann Zweifel in uns hervorbringen, ob es wirklich unsere Gabe ist. Es kann Zweifel in uns hervorbringen, ob wir wirklich am richtigen Platz sind, an dem Gott uns haben will. Es kann uns frustrieren, weil wir keine Frucht erkennen, aber meinen, ein Recht darauf zu haben. An Judas und Jakobus können wir lernen, was es bedeutet, einen Dienst oder in ihrem Fall ein Amt nur für Gott zu leben. Denn sie haben ein Leben gelebt, voll und ganz zur Ehre Gottes und waren bereit auf all die Anerkennung und den Ruhm und das Sichtbare zu verzichten. Ein weiser Mann sagte einmal, das menschliche Herz sucht immer nach Ehre, am meisten nach seiner eigenen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sagen, wir wünschen uns doch, dass Gott durch unser Leben, durch unseren Dienst geehrt und verherrlicht wird. Aber ein Dankeschön müssen wir nicht gleich von uns jagen, oder? Ein bisschen Anerkennung dabei ist doch nicht falsch. Und wir neigen dann in solchen Situationen dazu, nein, nein, wirklich nicht. Nur Gott soll geehrt werden. Nur Gott soll ein Dankeschön bekommen. Ich brauche euer Dankeschön gar nicht, weil ich bin wirklich demütig. Und dann schauen wir vielleicht schief auf die anderen, die das Dankeschön dann einfach annehmen und sagen, also in russlanddeutschen Gemeinden darf man das eigentlich so nicht, da muss man das immer Gott die Ehre geben und das weißt du vielleicht noch nicht, aber beim nächsten Mal mach's bitte richtig. Das ist das, was wir sagen wollen. Das ist das, was unsere Lippen aussprechen. Aber das ist nicht das, was in unserem Herzen befindet. Meistens nicht. Wenn es uns ganz allein um die Ehre Gottes gehen würde in unserem ganzen Leben, dann würden wir wahrscheinlich anderen Menschen nicht so viel Einblick von unserem Leben geben und ihnen ständig sagen, wie toll unser Leben ist. Wie toll unsere Kinder sind, wie toll unser Haus ist, was für einen tollen Beruf ich habe und was ich mir alles leisten kann von meinem Geld und würde das auch nicht irgendwie durch Statusmeldungen und Posts und Social Media zeigen wollen. All das, was ich erlebe, all das, was ich tue oder habe. Der Grund, warum wir so etwas tun, in erster Linie, ist Anerkennung, ist Wertschätzung, der Drang, gesehen zu werden, aber seltener die Ehre Gottes. Vielleicht in manchen wenigen Fällen, aber das ist meistens der ultimative Beweis dafür, dass uns Anerkennung wichtig ist. Dass es uns nicht egal ist, was andere über uns denken, dass wir es gerne mit beeinflussen wollen. Und vielleicht sagen wir jetzt, nein, nein, sowas tue ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich brauche solche Tricks nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ist es nicht so, dass wir selbst in Gesprächen oder vielleicht sogar nur in unseren Gedanken genau diesen gleichen Gedanken verfolgen? Uns gerne präsentieren, unser Leben. Gerne anderen von unserem schönen Leben erzählen, was wir alles haben und brauchen und wie gut es uns mit all dem geht. Uns selbst da wichtig zu machen. Ist das nicht immer wieder ein Hinweis dafür, dass wir einerseits sagen, nein, nein, nur Gott allein die Ehre und andererseits tun wir diese Dinge, um genau das, uns das zu holen, was wir uns wünschen. Und wir dürfen uns immer wieder neu hinterfragen an dieser Stelle, was erwarte ich von meinem Dienst? Was ist die Erwartung von dem Leben, in das Gott mich hineingestellt hat? Anerkennung von Menschen, Frucht und Erfolg, ein gutes Gefühl beim Dienst und solange das Gefühl passt, mache ich es gerne. Es gibt so viele Fallen in unserem Leben. So schnell können wir anfangen, unseren Dienst oder unsere Gabe von Erfolg abhängig zu machen, können anfangen, uns zu vergleichen mit anderen, sie sogar zu beneiden für ihre Geistesgabe. Wir können vielleicht in die Falle treten, unseren Dienst nur dann als gut und gelungen anzusehen, wenn andere dankbar sind, sie es wertschätzen. Wie eine Frucht, die wir uns wünschen, auch sehen können. Und wisst ihr, das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig im Dienst stärken und ermutigen. Es ist gut, wenn wir dankbar für die Dienste in der Gemeinde sind und sie zum Ausdruck bringen. Und ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich angefangen habe mit der Jugendleitung. Damals war ich noch ziemlich jung, da war ich 20 und ich hatte keine Ahnung von dem, wie das so funktioniert und so. Und immer wieder da ist dann Viktor als Pastor so mit dazugekommen in die Besprechung und hatte gesagt, nein, nein, Dani, so kannst du das nicht machen. Du musst den Leuten auch mal, also du musst sie auch ein bisschen wertschätzen und ihnen Dank entgegenbringen für das, was sie machen. Du kannst nicht so hart mit denen reden und so. Und dann dachte ich, okay, ich musste das lernen. Das nicht als selbstverständlich anzusehen. Nicht einfach von Menschen etwas zu fordern oder zu verlangen, sondern dankbar für sie zu sein, dankbar für jeden Dienst zu werden. Das musste ich erst am Anfang meines Dienstes lernen, andere auch wertzuschätzen dafür. Es ist gut, wenn wir das in der Liebe, die wir füreinander haben und der geschwisterlichen Gemeinschaft, das zum Ausdruck bringen. Liebe und Wertschätzung und nicht alles in der Gemeinde als selbstverständlich ansehen. Und manchmal würden wir vielleicht in unserem Kontext oder in unserer Prägung sagen, ja, nicht zu viel loben, ja, nicht zu viel Gutes sagen, sonst ist die Person wahrscheinlich schon stolz oder so. Lieber kritisieren. Kritisieren ist gut. Nein, wir sollten ehrlich miteinander sein. Wir sollten auch Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck bringen und manchmal vielleicht auch ein Stück weit Kritik, wenn es angebracht ist. Und all diese Dinge immer in Liebe und in Hochachtung und in Wertschätzung. Worauf ich viel mehr hinaus will, ist unseren Antrieb zu hinterfragen, unser Herz. Was motiviert uns für unseren Dienst? Was erfüllt unser Herz? Denn Gott hat für jeden Einzelnen von uns in seiner grenzenlosen Liebe und in seiner überreichen Gnade einen Platz und eine Fähigkeit vorbereitet, die wir zu seiner Ehre ausfüllen sollen. In 1. Korinther 1, Vers 31 heißt es, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Dieser Vers, Herr, soll uns dazu anhalten, all die Dinge, die wir in unserem Leben haben, wir sollen Gott die Ehre dafür geben, nicht uns. Und wir dürfen uns gegenseitig dankbar entgegnen und uns schätzen, und das sollen wir auch, aber die Ehre alleine gebührt Gott. Das soll unser Wunsch, unsere Ausrichtung sein. In Kolosser 3 wird ein wichtiger Gedanke uns auch weitergegeben. Da heißt es in Kolosser 3, Vers 23, was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Unser Dienst soll ein Dienst für Jesus sein, in allererster Linie. Ihm sollen wir allen voraus dienen und nicht Menschen. Und das sollte unser Antrieb sein. Das sollte uns erfüllen mit Dankbarkeit und Staunen. Menschen zu dienen ist einfach. Sünder dienen anderen Sündern, das ist einfach. Aber einem heiligen, gerechten Gott dienen zu dürfen, das ist Gnade. Das ist nicht einfach, das ist Gnade. Wessen Anerkennung, wessen Wertschätzung bedeutet uns mehr? Das, was Menschen uns geben können oder was Gott uns gibt? Und ich will ehrlich sein. Mein Mundwerk sagt, nein, ich will nur die Anerkennung Gottes. Was Menschen über mich denken oder sagen, ist mir völlig egal. Ich will alles nur von Gott empfangen und zu seiner Ehre tun. Aber mein Herz und mein Handeln zeigt oft, die Anerkennung von anderen ist mir doch wichtiger. Ist doch etwas, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe, auch in Vergangenheit. Was tief in mir und vielleicht auch in euch drin ist, unser Herz uns immer wieder offenbart. Nein, es ist uns nicht egal, was andere über uns denken oder sagen. Auch das beeinflusst unseren Dienst. Ist es nicht so, dass wir manchmal Dienste sogar abgelegt haben, mit Diensten aufgehört haben, weil es mit den Menschen schwierig geworden ist? Weil sie uns den Dienst schwer gemacht haben, haben wir damit aufgehört? Fällt es uns nicht leichter, einen Dienst zu übernehmen, bei dem wir gesehen werden, etwas, das wir vielleicht sehr gerne tun würden, als einen unsichtbaren Dienst? Wer will schon die Hauptzeit seines Tages rund um die Uhr den Dienst des Gebets aufnehmen? Fällt uns nicht genau das schwierig? Wer will schon die Finanzen verwalten? Wer will schon den Schmutz hinter den anderen aufräumen? Wer will schon all diese Dinge tun, für die man auf jeden Fall keinen Beliebtheitspreis in der Gemeinde gewinnen kann? Ist es nicht so, dass sich manchmal ein Dienst weniger erfüllend anfühlen kann, wenn es keine Rückmeldung gibt? Wenn uns Undankbarkeit begegnet oder Selbstverständlichkeit und wir sagen würden, es ist ein unsichtbarer Dienst, den sieht niemand. Kann es nicht im Leben passieren, dass wir uns fragen, ob unser Dienst überhaupt kraftvoll ist, wenn wir nie eine Frucht sehen? Wenn sich da nie was tut? Wenn weniger Menschen kommen? Wenn keine Bekehrungen in den Gruppen stattfinden, wenn Kritik über Kritik kommt, wenn Kinder in der Kinderstunde nicht aufpassen, wenn die Person, die wir in einer Taufpatenschaft begleiten, keine Veränderung erlebt, ist es nicht so, dass wir dann an unserem Dienst anfangen zu zweifeln? Es gibt zwei Bilder, die ich uns mitgeben will, die uns verdeutlichen sollen, dass es in so ziemlich jedem Dienst einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil gibt. Etwas, das man sehen kann und etwas, das man nicht sehen kann. Ein Beispiel, ein Prediger, er schreibt seine Predigt in vielleicht 15 bis 20 Stunden, je nachdem, wie gesegnet er ist. Das kann man meistens dann so vielleicht am Ergebnis beurteilen, so, oh, das war vielleicht wenig Zeit, die der Prediger hatte, oder das war vielleicht sehr viel Zeit und war sehr gesegnet. Manchmal schenkt Gott auch aus unterschiedlichen Gründen einen besonderen Segen für die Predigtvorbereitung. Aber am Ende sieht man nur diese 45 Minuten und bei manchen, die es vielleicht besonders ausführlich machen, eine Stunde. Aber mehr sieht man nicht. Der größte Part einer Predigtvorbereitung ist im Verborgenen, den kann niemand sehen. Das ist nur etwas, was Gott sieht. Dann ein Gruppenleiter. Der ist in einer gewissen Zeit mit seiner Gruppe unterwegs in der Gemeinde, aber all die Stunden der Vorbereitung und des Gebets, das ist verborgen. Das kann man nicht sehen, aber es ist da. Ein Lobpreisteam steht hier vorne, um die Gemeinde in Anbetung zu führen. Aber es gibt auch eine Vorbereitung. Es gibt auch Proben. Die Lieder müssen auch ausgesucht werden. Und da befasst sich jemand damit. Das ist im Verborgenen. Und wenn wir so wollen, auch die Toiletten, die werden im Verborgenen geputzt. Das ist unsichtbar. Aber die saubere Toilette, die wir dann haben und vorfinden dürfen, das ist der sichtbare Teil des Dienstes, der uns zur Dankbarkeit führen sollte. Wir können das gewissermaßen mit einem Eisberg vergleichen. Wir würden ja sagen, wir kennen diesen Satz, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und was wir mit diesem Satz immer wieder meinen, wenn wir ihn gebrauchen in unserem Sprachgebrauch, ist, diese Spitze, die aus dem Wasser herausragt, das ist nur ein kleiner Teil, da steckt viel mehr dahinter. Da steckt viel mehr dahinter, was wir alles nicht sehen können. Und genau das ist das, was unser Leben oft widerspiegelt. Wir kümmern uns oft um das, was sichtbar ist, was Menschen sehen können, das, was wir erleben können im Dienst, vielleicht die Frucht und das Ergebnis. Aber der Dienst, den die Menschen nicht sehen können, das Leben, das man nicht sehen kann, das, was nur zwischen mir und Gott stattfindet, das ist der Kern, das ist doch das Fundament des Dienstes. Für einen Prediger gibt es nichts Schöneres, als diese Stunden der Vorbereitung zu Hause zu haben und tief in Gottes Wort zu sein. Oder sollte zumindest so sein. Diese Vorbereitungszeit im Verborgenen, was niemand sehen kann, das ist die entscheidende Phase des Dienstes. Dort ist der wahre Gewinn. Das kann niemand sehen. Und dort zeigt sich unser Herz. Lieben wir es, in der Gegenwart Gottes zu sein, im Unsichtbaren zu dienen, in dem Teil unseres Lebens, das niemand sehen kann. In der Zeit unseres Lebens, wo wir uns nur die Zeit nehmen zu beten, für unseren Dienst, für die Menschen, die uns anvertraut sind. Würden wir das als Schmuckstück unseres Dienstes sehen? Und wir alle können das sicher sehr gut auf unsere Dienste und unsere Aufgaben und unseren Alltag mit Jesus übertragen. Es gibt noch ein zweites Bild, das es gut veranschaulicht. Das Bild eines Baumes. Wir sehen den Stamm des Baumes, die Äste und die Baumkrone. Und das ist ein sichtbarer Bereich. Das ist ein Ergebnis. Aber unter der Erdbodenoberfläche, da sind die Wurzeln. Und wenn ein Baum starke Wurzeln hat und fest verankert ist, dann ist dieser Baum stabil und er kann sehr hoch wachsen. Und so ist auch dein und mein Leben. Wenn wir in unserem Dienst und Leben für Jesus nur darauf schauen, dass unser Baum groß werden soll, dass Menschen davon gesegnet sein sollen, wir aber auf unseren eigenen Segen verzichten, dann erlebt unser Dienst kein Wachstum. Wir brauchen diese festen, starken Wurzeln im unsichtbaren Bereich unseres Lebens, in unserer Beziehung zu Gott. Das ist, was wirklich trägt. Das ist, was wir wirklich brauchen. Schau, jeder kann sich in der Gemeinde präsentieren. Jeder kann in der Gemeinde irgendeinen Dienst tun und von anderen dabei gesehen werden. Du kannst beten und dienen, du kannst Zeit mit anderen verbringen, du kannst Gastfreundschaft erleben, du kannst an all den Aktionen teilnehmen, die Gemeinde dir zu bieten hat. Aber was ist das schon, wenn deine Wurzeln nicht tief gehen? Was ist das schon, wenn du in deiner Beziehung zu Jesus keinen Tiefgang erleben kannst, wenn du nicht verwurzelt bist in Gott? Da bringt dir all die Gemeinschaft und all der Dienst nichts, wenn du diese Wurzeln nicht kennst oder in deinem Leben hast. Was lernen wir also von Judas und Jakobus? Jakobus, er ließ einfach zu, sich mit diesem Namen zu benennen, Jakobus der Kleine. Jakobus der Kleine, er strebte nicht danach, in seinem Dienst von anderen großartig gesehen zu werden oder in dieser Liste von Aposteln irgendwie ein Stück weit höher zu kommen. Er beteiligte sich nicht an der Diskussion darüber, wer der Größte ist. Er war zurückhaltend und wurde bekannt als Jakobus der Kleine. Aber er tat nichts anderes als die anderen Apostel. Er vollbrachte Wunder und Zeichen, gründete Gemeinden, führte viele Menschen zu Jesus und starb den Glauben an Jesus und lebte bis dahin ein treues Leben für ihn. Aber ohne einen 2000-jährigen Ruhm in der Bibel. Keiner von uns hatte ihn wahrscheinlich auf dem Schirm, um zu sagen, das ist mein Vorbild, dem will ich folgen. Er blieb unsichtbar. Aber wir müssen uns fragen, ob das nicht manchmal viel mehr wert ist. Einen unsichtbaren Dienst für Gott zu tun, allein zu seiner Ehre. Und es lohnt sich, diesem Jakobus zu folgen, ein Leben und Dienst zu haben und zu sagen, ja, ich will bereit sein, im unsichtbaren Bereich allein zur Ehre Gottes zu leben. Um mein Herz neu zu hinterfragen. Und Judas, er hatte mehrere Namen, die alle verdeutlichen sollten, dass er ein zartes, herzliches Wesen in sich hatte. Also ich würde mich nicht freuen, wenn mich andere Brustkind oder Mamasöhnchen nennen würden und das auch noch in der Bibel drin steht, wobei ich doch ein erwachsener Mann bin und genauso wie all die anderen Apostel meine Familie zurückgelassen habe, mein Beruf, mein Wohlstand, mein Besitz, mein Haus, um Jesus zu folgen. Und das hat dieser Judas getan. Und wir können auch von diesem Judas lernen, was es bedeutet, ein Leben zu führen, Gott zu lieben, Gott zu ehren und seine Ehre zu suchen, seine Anerkennung zu suchen. Ein Tiefgang in der persönlichen Beziehung zu ihm zu erleben, bei dem wir uns bewusst werden dürfen, mein Dienst gehört ihm allein. Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, Gott über alles. Natürlich, mein Dienst soll für Gott sein. Für wen denn sonst? Gott ist mir wichtig, ich brauche ihn zum Leben. Ich bin abhängig von ihm. Aber Spurgeon, er brachte das mal sehr gut auf den Punkt. Er sagte, es ist eine große Sache, wenn Gott alles für uns ist. Aber es ist noch eine größere Sache, wenn wir nichts sind und Gott alles ist. Und möge Gott uns immer mehr zu dieser inneren Erkenntnis bringen, dass wir beten können wie Johannes der Täufer. Und sagen, nein, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Dass wir zu dieser größeren Sache, die Spurgeon hier erwähnt, gelangen können, zu sagen, ja, ich soll nicht sein und Gott soll alles sein. Und das soll über unser Leben stehen. Amen.